begrüßen alle angehenden Podcasterinnen zur Folge 156 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 21. Oktober von Sebastian Reimers und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über StudioLink, das beliebte Aufnahmewerkzeug für Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders, den Macher dahinter, den Sebastian, heute hier im Interview zu haben, um endlich mal zu erfahren, was es denn mit StudioLink auf sich hat. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Ralf und hallo Zuhörende.
Genau. Bevor wir ins Thema einsteigen und der Sebastian ein bisschen was über sich erzählt, was er so macht, ganz kurz Hausmitteilungen. Ich habe mir überlegt, ich weise nochmal darauf hin, dass wir natürlich immer an euren Verbesserungsvorschlägen für den Podcast, aber auch generell für das Portal GNU/Linux.ch interessiert sind. Ich glaube, dass der Tim sich freut, wenn er eure Wünsche implementieren kann. Und das haben wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren gezeigt, dass wir da sehr interessiert sind und eure Wünsche da umsetzen. Also scheut euch nicht, wenn ihr sagt, ja, wollt ihr beim Podcast nicht mal dieses oder jenes ändern oder implementiert auf der GNU/Linux-Seite mal das Feature, dann nehmen wir das immer gerne entgegen und wenn das dann sinnvoll ist für die Community, setzen wir das auch meistens um. Genau. Sebastian, erzähl mal was über dich. Wer bist du? Was machst du?
Ja, genau. Sebastian Reimers ist mein Name. Ich bin selbstständig im IT-Bereich, also Linux-Server-Administration. Das ist eigentlich so, seitdem ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, da bin ich dann dran festgehangen. Und dann ist dann irgendwann 2014 so das Projekt StudioLink, also Audioverbindungen übers Internet herzustellen. Das ist so auf mich zugekommen, weil einfach da Bedarf in der Podcast-Szene war. Und ja, das ist seitdem quasi so mein zweites Standbein in meiner Selbstständigkeit geworden.
Und es gibt ja auch nicht viele Alternativen. Also manche nehmen mit Mumble auf, manche mit, wie heißt das, TeamSpeak, was aber proprietäre Software ist. Fallen dir noch weitere Beispiele?
Ja, also es gibt natürlich mittlerweile sehr viel browserbasierte Sachen, die über WebRTC laufen, ne? Also Riverside, aber das sind kommerzielle Dienste wirklich, die jetzt mit Open Source dann wenig zu tun haben, richtig.
Mhm. Ich weiß auch nicht, ob man über WebRTC dann auch eine gute Audioqualität hinbekommt.
Es geht schon, es hängt natürlich dann immer sehr stark vom Browser ab und wie das Setup aussieht, also man kann das auch schon ganz gut konfigurieren, aber man hat da natürlich nicht so viele Freiheiten. Also ich habe auch Lösungen im Einsatz, die WebRTC nutzen. Das geht schon ganz gut. Also mittlerweile hat sich das schon ganz gut zurechtgeruckelt. Also die Anfangszeit, so als ich angefangen habe 2015, das dann mal zu testen, das war noch sehr, sehr schwierig. Aber mittlerweile kann man das schon ganz gut konfigurieren, dass das auch eine ganz passable Qualität erhält, ja.
Mhm. Für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff StudioLink gar nichts anfangen können, kannst du das mal kurz erklären und auch welche Organisation dahinter steckt? Also du hast gerade gesagt, du bist selbstständig. Machst du das alles alleine? Wie sieht das aus?
Also, genau, also ich mache das.
Was ist StudioLink und wer steckt dahinter?
Ja, also ich mache das, also die Firma, die mache ich mit meinem Bruder zusammen, der ist Angestellter bei mir, also ich bin der Inhaber, also ganz kleines Team und ich kümmere mich aber hauptsächlich um StudioLink, wobei man mal sagen muss, StudioLink ist Open Source und basiert auch auf einer Software oder auf ganz vielen Libraries, aber im Kern halt auf Bearzip. Das ist die Software, die ich mir damals dann irgendwann ausgesucht hatte, sozusagen als Library dahinter. Und an der bin ich auch mit Maintainer mittlerweile geworden über die Jahre. Und das Team ist so, also da arbeiten natürlich zig Leute immer wieder mal dran, aber so das Kernteam, was an dieser Open-Source-Software arbeitet, das sind so 5 Leute aus verschiedenen Firmen und so weiter, wie das halt bei Open-Source üblich ist. Und insofern, wenn man das noch ein bisschen dazu nehmen will, dann gehört das auch natürlich dazu. Aber wenn man es jetzt firmentechnisch betrachtet, ist das tatsächlich ja, meine kleine Firma und mein Bruder und das ist quasi die Organisation dahinter. Und StudioLink selbst ist halt für professionelle Audioaufnahmen, das heißt gute Aufnahmen, die gut klingen, wo man halt wirklich auch dann diese auch schön als Podcast veröffentlichen kann zum Beispiel oder auch für alle anderen Audioanwendungen, die man so hat.
Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass die Idee aus einem persönlichen Bedürfnis entstanden ist? Also bist du selbst auch Podcaster?
Nein, also die Idee tatsächlich, die kam so aus der Podcast-Community. Also ich habe dann auch sehr, also ich war Podcast-Hörender sehr lange oder immer noch natürlich, aber habe das dann sozusagen irgendwie ein Projekt für mich mal gesucht, wieder so ein paar ja, neue Fähigkeiten zu erlernen. Und dann kam quasi das so in der Community auf, dass es doch da eigentlich ganz schön wäre, eine Software zu haben. Und gerade so 2014 gab es da halt noch nicht. So gut wie kaum Alternativen in diesem Bereich. Und ja, da habe ich mich dann mal dran versucht und ja, bin dran hängen geblieben an dem Projekt, ja.
Ich beschreibe StudioLink, also zumindest die Standalone-Variante, die ich immer verwende, mal ganz kurz. Also man muss die Anwendung eigentlich gar nicht installieren,
Genau.
sondern das ist, wie sage ich das am besten, ein Executable, was dann einen neuen Tab im Browser öffnet. Und die Oberfläche ist sehr benutzerfreundlich gemacht. Also man hat sieht seinen eigenen Aufnahmepegel, es gibt eine Mute-Taste und dann kann man auf der rechten Seite über eine Studio-Link-ID kann man weitere Personen mit zu der Aufnahme einladen. Die nehmen die dann an, diese Einladung, und sehen dann auch ihren eigenen Pegel und auch die Aufnahmepegel der anderen Personen. Es gibt auch so ein, wie nennt man das, Kontaktverzeichnis.
Genau, so ein, wo man ein Kontaktbuch hat, um quasi permanente Personen, die man ständig immer wieder mal anwählen muss, sich die nicht irgendwo anders notieren zu müssen, wie man das halt im Telefonbuch auch hat. Genau, das soll das so ein bisschen widerspiegeln.
Ja, und korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle. Man kann, glaube ich, maximal 7 Spuren aufzeichnen.
Genau, bei der Standalone sind es 7 und bei den Plugin-Varianten, also es gibt noch eine andere Variante, da sind es, glaube ich, 8, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Und dann gibt es halt einen Rekordknopf mit einer Uhr. Also man sieht, wie lange man aufnimmt. Und dann wird in einem Verzeichnis unter Home, ich weiß nicht, ob das immer StudioLink heißt, also bei mir heißt es halt StudioLink, da
Genau,
wird
also.
halt ein Unterverzeichnis angelegt mit einem Datumsstempel und da drin hat man dann eben diese 7 oder mehr FLAC-Dateien, die werden immer erzeugt, aber es werden nur die aufgefüllt. Also wenn man jetzt zwei Sprecher hat, so wie wir jetzt, dann gibt es zwar 7 Dateien, aber nur zwei werden dann tatsächlich mit Daten gefüllt. Und dabei handelt es sich dann um FLAC-Dateien.
Genau,
Stimmt,
richtig.
alles richtig gesagt.
Alles richtig, genau, ja.
Ja.
Der technische Grund dahinter ist einfach, dass man, wenn man während der Aufnahme noch jemanden dazu nehmen möchte, dass die Spur quasi dann auch natürlich so anfängt. Das heißt, die werden quasi auch mit Nullen mitgeschrieben, mit der Zeit, die leer sind, damit man dann quasi nicht das selber irgendwie noch herausfinden müsste, wo steigt denn die Person dann plötzlich in dieser Aufnahme mit ein. Gibt es auch andere Möglichkeiten, das habe ich auch an einer anderen Stelle bei einer anderen Software mittlerweile auch anders gelöst, dass man quasi, dass diese Spuren quasi automatisch sich dann aufziehen bis zu der Stelle. Aber bei der Standalone ist das aktuell noch so gelöst, genau.
Jetzt, du hast es schon kurz angesprochen, StudioLink gibt es in verschiedenen Ausprägungen,
Ja.
sogar auch Hardware, glaube ich. Also
Nee,
welche,
das Projekt ist tatsächlich nicht mehr
okay,
aktuell.
also welche Ausprägungen gibt es denn?
Genau, es gibt jetzt die Standalone, die wir jetzt, glaube ich, beide verwenden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das sieht man leider nicht. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, so, also klar, ich könnte in den Logfiles nachgucken oder so, welche Variante du verwendest. Aber genau, das die Standalone ist im Prinzip sehr einfach gehalten, wie du das schon erwähnt hattest. Es ist auch so, die einfach nur eine ausführbare Datei, gibt es auch für alle Betriebssysteme, also macOS, Windows und Linux. Da ist auch der Speicherort dann immer ein bisschen anders, aber deswegen gibt es auch ein Icon in der Oberfläche, wo man halt zu dem Ort gelangen kann, wo die letzte Aufnahme stattgefunden hat, um sich die dann rauszusuchen. Ja, und im Idealfall, also wenn man das dann benutzt, dann ist das eigentlich schon ein ganz guter Einstieg. Also wenn jemand das da wenig Berührungspunkte jetzt zum Beispiel mit anderer Audio-Software hat, dann würde ich das auch immer als erstes so ein bisschen empfehlen, die Standalone dann zu verwenden und damit vielleicht dann anzufangen. Was es dann noch gibt, ist das Plugin. Das wird quasi in einem Kontext von einer Audio Software wie einer DAW zum Beispiel ist das benutzbar. Der bevorzugste Einsatzzweck ist im Prinzip die auch aus dieser gesamten Community entstandene Software Reaper und Ultraschall als Projekt. Also Reaper ist schon eine bestehende DAW, wo dann quasi Ultraschall als Open Source Projekt drauf aufgesetzt worden ist, was auch speziell für PodcasterInnen sozusagen angepasst wurde, um das auch ein bisschen schöner zu machen, weil man jetzt nicht unbedingt in Beats und so weiter arbeitet in so einer Audio-Software, wenn man als Podcaster oder Podcasterin da dran geht, dann machen viele Einstellungen wenig Sinn und deswegen gibt es da so eine vorkonfigurierte Variante. Mittlerweile auch für Linux. Und ja, da war dann auch so mein Einsatzzweck zu sagen, okay, anstatt wenn man jetzt eh schon in dieser Software aufnehmen möchte, in der DAW, dann wäre es ja ganz schön, wenn man das auch direkt machen könnte. Und für DAWs gibt es halt meistens so Plugins, die sind meistens so für Audiosachen zum Audio bearbeiten oder um irgendwelche Effekte zu generieren. Und über diesen Weg klinke ich mich quasi auch in diese Spuren ein und dann hat man quasi auch kann man auch Remote-Spuren in dieser DAW anlegen und dann auch mit der Standalone auf der anderen Seite zum Beispiel kommunizieren. Also das ganze Prinzip ist natürlich so offen gehalten, dass jede Software-Variante mit der anderen auch natürlich sprechen kann und Verbindungen annehmen kann.
Ich weiß, dass Audacity keine DAW ist, also keine Digital Audio Workstation, aber viele Leute verwenden Audacity, um ihre Podcasts abzumischen. Soweit ich weiß, gibt es kein Plugin für Audacity, Klammer auf, weil es auch keine freie Software ist, Klammer zu.
Doch, Audacity ist ja so, also ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, also es ist ja eigentlich noch eine freie Software, aber das Problem bei Audacity ist, war der letzte Stand zumindest, dass sie zwar mittlerweile Effekte können, aber diese Effekte nur auf vorhandenes Material anwendbar sind. Das heißt also, man kann jetzt nicht während einer Live-Aufnahme die Effekte quasi direkt abspielen, was natürlich benötigt wird, damit ich quasi diesen Kanal in diese Software habe. Mhm. Ich habe es mir aber ehrlich gesagt auch schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr angeschaut. Insofern kann sein, dass die mittlerweile, die machen ja auch immer wieder neuere Versionen, dass sich da was geändert hat mittlerweile. Das müsste ich mir tatsächlich, es steht auch auf meiner To-Do-Liste, sich mir das nochmal wieder anzuschauen. Ich glaube, letztens kam auch eine Ankündigung für eine 4er-Version. Insofern passiert da sowieso gerade einiges an der Stelle, glaube ich.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für einige interessant ist, weil Audacity, obwohl es keine DAW ist, doch sehr verbreitet ist. Ne?
Ja, es ist in der Open-Source-Landschaft auf jeden Fall, ja.
Genau. Jetzt, wie gesagt, es gab mal eine Hardware, die es nicht mehr gibt. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Das war sozusagen der erste Berührungspunkt, damals zu sagen, wir machen das in Hardware, damit man quasi keinen eigenen Rechner braucht und auch keine andere Sachen. Das Problem mit Hardware ist natürlich so ein bisschen, es ist sehr kostenintensiv, die Entwicklung kostet wesentlich mehr viel Zeit, es sind sehr viele rechtliche Hürden und solche Geschichten und dann hat sich quasi, als ich dann angefangen habe, das auch in Software anzubieten, das Ganze so ein bisschen verselbstständigt, dass quasi die Hardware der Geschichte immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Und auf der Webseite steht sie noch. Die Webseite muss jetzt auch einmal wieder neu gemacht werden und dann wird sie wahrscheinlich rausfliegen. Also im Moment gibt es da keine Bestrebung, das jetzt komplett in Hardware nochmal nachzubilden. Die Idee der Box war im Prinzip, man schickt diese Box dem Gast oder Gästin und dann wird die angeschlossen über das LAN-Kabel und ist direkt mit dem Studio im Prinzip verbunden. Das war die Grundidee dahinter.
Bevor ich es vergesse, ich wollte noch erzählen, ich mache ja die Podcast-Aufnahmen sehr oft mit Leuten, die noch nie in einem Podcast gesprochen haben und die auch teilweise nicht besonders technikaffin sind. Und da finde ich eben Studio Link ganz toll, weil die Installation, die ja eigentlich gar nicht nötig ist, und die Bedienung ist halt so einfach, dass halt auch Leute aus diesem Umfeld damit eigentlich immer zurechtkommen.
Das freut mich
sehr. Also da möchte ich ein großes Lob aussprechen. Das ist halt bei anderen Lösungen, ich habe vorhin schon gesagt, Mumble, TeamSpeak, ist das überhaupt nicht der Fall. Das kriegen halt nicht technikaffine Leute erst gar nicht zum Laufen und können es auch gar nicht bedienen.
Ja, das war auch so ein bisschen der Kern, dass das eine reduzierte Oberfläche ist. Man kann natürlich, also mein Learning war auch immer sozusagen, wenn da zu viele Optionen sind, wird jede Option irgendwie mal ausgewählt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das war dann auch manchmal schwierig. So habe ich dann auch immer über die Zeit immer mehr reduziert, damit man auch wenig Fallstricke hat. Wobei es natürlich da immer so ist ein zweischneidiges Schwert, weil die eine oder andere Person hätte dann wieder gerne mehr Optionen. Da muss man dann immer schauen. Deswegen auch dieser More-Button, wo man dann wirklich dann erst draufklicken muss, damit dann auch wirklich zum Beispiel auch die ZIP-Accounts da sind. Also das kann man vielleicht an dieser Stelle auch noch erwähnen. Studio Link basiert auch auf freien Protokollen und das ist zum Beispiel das ZIP-Protokoll, was im Hintergrund verwendet wird, was man aus der klassischen Telefonie kennt. Also wenn man heutzutage Voice-over-IP macht oder irgendwie an der Fritzbox sich ein Telefon einrichtet, dann ist das in der Regel mittlerweile ZIP-Telefonie. Und klassische ISDN oder Analogtelefonie ist ja heutzutage gar nicht mehr, vielleicht in ganz seltenen Fällen noch irgendwo vorzufinden, aber in der Regel ja komplett abgelöst worden. Und deswegen kann man auch in Studio Link auch einen ganz normalen ZIP-Account sich einrichten selber und über den zum Beispiel dann auch Telefongespräche führen, was natürlich noch niederschwelliger ist, wenn man, da ist die Qualität natürlich nicht so gut wegen den Codecs und den ganzen Verbindungen, aber das ist sozusagen, bevor man jetzt gar kein Gespräch führt oder man wirklich Gäste und Gästinnen hat, die da wirklich noch weniger technikaffin sind, kann man die auch noch erreichen.
Also meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Leute eigentlich nie mit Studio Link ein Problem haben. Die haben viel eher ein Problem mit einer schlechten Verbindung oder mit ihrem Audio-Stack. Und zwar egal, ob das macOS, Windows oder Linux ist. Also Audio-Stack ist eigentlich das größte Problem, was die Leute haben.
Ja, das ist tatsächlich auch schwierig, weil das auch unter den Systemen auch immer sehr unterschiedlich ist. Und gerade für dich stelle ich mir das dann auch als, da kannst du wahrscheinlich auch wenig Support geben. Ich kenne deinen Background jetzt nicht, wie viel du jetzt von den anderen Systemen dann weißt. Aber also als ich angefangen hatte, hatte ich auch von macOS wenig Ahnung und habe das dann quasi erst darüber kennengelernt, über das Projekt. Und wenn man da also nicht weiß, wie die Benutzeroberflächen sind, dann ist das natürlich besonders schwierig, da auch dann auch Hilfestellung zu geben. Der Klassiker ist in der Regel meistens, dass irgendwelche Rechte fehlen, also dass mittlerweile durch die Datenschutzgeschichten, die ja auch sinnvoll sind, aber dann so dann auch wieder ein Fallstrick sein können, dass wenn das aus Versehen weggeklickt wird oder in der Aufregung, bis man sich dann in das Menü gehangelt hat, wo quasi diese Freigabe wieder erstellt werden kann, das ist schon recht versteckt mittlerweile. Ja.
Jetzt haben wir ja auch unter den Zuhörern und Zuhörerinnen einige technisch Interessierte und Nerds und Nerdinnen, gibt es das Wort, weiß ich nicht, egal. Ja. Kannst du für diese Zuhörer mal ein bisschen in die Technik einsteigen? Wie funktioniert Studio Link? Also du hast schon ein paar Stichworte genannt, aber Wie funktioniert StudioLink technisch?
Ja, also im Prinzip, wie schon erwähnt, das ist eine SIP-Technologie. Das heißt, also eine SIP ist das Kommunikationsprotokoll. Darüber wird quasi ausgehandelt, wer möchte wen anrufen, wer hat die Berechtigung, wen anzurufen. Und wenn diese Sache ausgehandelt ist, da wird dann auch zum Beispiel sowas reingeschrieben, ich unterstütze diesen Codec oder dieses und jenes, und darüber kann man sich, findet im Prinzip erstmal sozusagen diese grundlegende Aushandlung eines Gesprächs überhaupt statt. Was man vielleicht schon kennt, wenn man sich mit Voice-over-IP so ein bisschen und Internettelefonie beschäftigt hat, dann ist so der Klassiker, ja, okay, da kommt eine Verbindung zustande. Ich sehe auch, dass ein Anruf kommt, aber ich höre die andere Person nicht und die hört mich nicht. Das ist dann der zweite Teil, nämlich, dass diese Audioverbindung nochmal auf einem komplett separaten Weg zustande kommt, über RTP. Und ja, der kann quasi dann an anderer Stelle wieder fehlschlagen, wenn die Firewall zum Beispiel sehr restriktiv ist, dass also so UDP-Verbindungen also nicht zugelassen werden, dann ist das so der Klassiker, wenn es schief läuft. Genau, dann gibt es natürlich das ganze Thema mit NAT, das heißt also, ne, niemand hat eine öffentliche IP größtenteils. Mittlerweile gibt es ja auch diese super NAT-in-NAT-Geschichten und das wird alles immer wilder auf IPv4-Basis. Das sind auch noch so Fehlerstricke, aber das, ja, so ist ein bisschen der Ablauf. Das heißt also, erstmal wird quasi überhaupt eine Verbindung erzeugt und dann ausgehandelt und dann kommt quasi die eigentliche Audioverbindung, die dann über UDP verschickt wird. Im Prinzip ganz einfach, wenn man das einmal so vom Protokoll her sich angeschaut hat, aber es sind halt immer so sehr viele Details, die da drumherum sind und ja.
Genau. In welcher Programmiersprache hast du das umgesetzt?
Genau, also Bearzip ist in C geschrieben und da habe ich mich quasi dann irgendwann aufgesetzt, dass ich dann auch das alles selber in C weiterentwickelt habe. Genau, das Webinterface, wie du es eben schon erwähnt hast, das ist natürlich klassisch in HTML, JavaScript geschrieben. Das sind so die Kernprogrammiersprachen, die ich da nutze.
Mhm. Und der Audio-Teil, also StudioLink schreibt ja dann irgendwann die FLAC-Dateien auf aufs Speichermedium. Was kommt da zum Einsatz? Lass mich raten, FFmpeg?
Also später ja, wenn wir, also wir haben noch eine Variante nicht erwähnt, auf die ich gleich eingehe, wo der Videoteil hinzukommt. Also da spielt FFmpeg tatsächlich eine größere Rolle. Ansonsten die FLAC-Dateien in der Standalone sind ganz klassisch über die libflac-Library. Also die gibt es einfach separat. Hat auch eine gute Lizenz. Da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen, weil ich das ja alles in eine große ausführbare Datei packe. Gibt es da natürlich lizenztechnisch Probleme, wenn ich anfange. Also Bearzip ist halt BSD-Lizenz, das ist super frei und also gut, frei ist immer eine Definition, wie man das sieht, bevor ich da jetzt irgendwie Probleme kriege. Die Frage ist halt dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine GPL-lizenzierte Software habe, ist halt immer so die Frage, darf ich das dann wirklich damit verknüpfen, auch wenn alles Open Source ist? Aber eigentlich verletze ich eventuell die Lizenzrechte, wenn ich jetzt GPL-Software quasi komplett als Libraries miteinander paketiere, die eigentlich so nicht miteinander paketiert werden sollten oder als solches, als Ganzes dann quasi nichts als Shared Library, wie man das üblicherweise macht auf einem Linux-System, nutze. Genau, und da muss ich halt immer ein bisschen aufpassen und deswegen versuche ich dann immer zu gucken, welche Libraries sind auch gerade ganz gut einsetzbar für solche Sachen und sind auch lizenztechnisch nutzbar, wobei das auch so ein Graubereich ist. Ich denke nicht, dass da jetzt ganz viel Potenzial ist, gerade wenn man selber seine Sachen sowieso Open Source hat, aber ja, besser safe than sorry in dem Moment, ne? Ja, und man möchte ja auch die Lizenzrechte nicht verletzen. Also das ist zumindest auch das, was ich eigentlich immer so ein bisschen sehe, dass man da natürlich dann nach den Regeln spielen sollte, die quasi vorgegeben sind.
Was war jetzt mit FFmpeg und Video?
Genau, also es gibt mittlerweile die nächste Variante. Das ist StudioLink Mixrooms, auch Open Source. Im Prinzip, wir haben ja Standalone und Plugin, die laufen lokal und werden lokal ausgeführt. Bei StudioLink Mixrooms ist es so, das ist eine Serveranwendung, die quasi wirklich auf einem Server läuft und man dann, wie man das von vielen Videokonferenztools mittlerweile kennt, dann über einen Browser halt den Zugang findet und darüber dann auch Videotelefonie machen kann. Und das dann auch in ähnlicher, guter Qualität dann aufnehmen kann und auch das Videosignal zur Verfügung hat. Im Moment ist es mehr so gedacht, als ich habe das Videosignal, damit man sich so ein bisschen sehen kann beim Sprechen. Viele sind das halt gewohnt. Das kam so ein bisschen auch während der Corona-Phase ein bisschen stärker auf, dass natürlich die Menschen Videotelefonie kennengelernt haben und natürlich sich auch eventuell so ein bisschen beim Sprechen ins Gesicht sehen wollen, gucken, wie sind die Gestiken, Mimiken. Ist natürlich immer so eine schwierige Sache, gerade beim Podcasting. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich vielleicht nicht sieht beim Podcasten manchmal, ne? Weil die Zuhörenden können das ja auch nicht. Und so ist man eh gezwungen, dann so ein bisschen dieses andere auf der Audioebene mehr zu kommunizieren. Aber ich kann es verstehen, dass es dieses Bedürfnis auch einfach gibt. Und ja, und vielleicht in Zukunft auch dann gute Audio-Videoverbindungen, dass man also das Videomaterial dann auch zweitverwerten kann für YouTube oder ähnliche Sachen. Es ist schon ganz gut, aber es ist noch in der Beta-Phase das Projekt. Und ja, genau, das findet man am besten über mix.studio.link. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, das mal zu testen über einen entsprechenden MyStudioLink-Account, was so ein bisschen, darüber habe ich ja noch gar nichts erzählt. Also die Standalone und Plugins sind ja Open Source, die kann man einfach runterladen, nutzen. Man kriegt so eine gewürfelte ID, also einfach so eine zufällige Nummer, die bleibt auch gleich für die Person. Aber
Solange man nicht neu installiert.
genau, solange du nicht neu installierst oder dir das Verzeichnis zumindest nicht sicherst. Also gibt es in der Dokumentation auch eine Anleitung. Wenn du dir das entsprechende Konfigurationsverzeichnis sicherst, dann bleibt dir auch gleich. Also kannst du es auch auf ein neues System übertragen. Und ja, wenn du jetzt aber so einen Wunschnamen haben möchtest, zum Beispiel podcastname@studio.link, da gibt es dann die kommerziellen Varianten. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, was sozusagen die Finanzierung von dem Projekt auch so ein bisschen trägt.
Ja, ich habe aber zur Technik noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wie schaffst du es, dass die einzelnen Spuren zeitsynchron bleiben?
Das ist lokal immer re noch relativ einfach. Das heißt, da kommt ja im Prinzip direkt an, was gerade gesprochen wird und das wird dann lokal einfach niedergeschrieben. Schwieriger wird es immer dann, wenn du zwei Aufnahmen hast, die auf getrennten Systemen stattgefunden
Also
haben.
ein Double Ender.
Genau, der klassische Double Ender. Man kann ja mit der Standalone kann ja auch jede Person aufnehmen. Das heißt, wenn du dann tatsächlich über die Audioverbindung, über die Netzwerkverbindung halt Störungen drin hattest und die raus haben möchtest, dann greifst du ja auf die andere Aufnahme zurück und die kann halt immer ein bisschen abweichen und das muss man dann tatsächlich manuell noch synchronisieren. Wobei ich da auch schon wenn wir gleich über zukünftige Sachen reden oder so, auch schon an Sachen arbeite, um das so ein bisschen zu automatisieren.
Und wenn man jetzt, also so wie wir das jetzt gerade machen, also ich nehme alle Spuren lokal bei mir auf,
Ja.
dann gibt es doch Latenzunterschiede zwischen dir und mir, also jetzt rein netzwerktechnisch oder nicht?
Genau, richtig. Aber das sind ja die gleichen, die in der Aufnahme landen, die wir jetzt auch gerade wahrnehmen. Wobei wir jetzt gerade wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Latenz du wahrnimmst, aber ich nehme jetzt gar nicht so viel wahr. Bei mir sieht es auch mit der Netzwerkverbindung gerade ganz gut
Ja, du
aus.
hast 40 Millisekunden und ich, keine Ahnung, was ich habe. Sehe ich
Ja.
nicht.
Genau, also also man sagt in der Regel so bis 100, 150 Millisekunden ist es alles ganz cool. Ab da finde ich es auch, wird es langsam anstrengend, wenn die Latenz immer stärker wird. Aber dadurch, dass im Prinzip, das haben wir eben vielleicht noch nicht erwähnt, also konzeptionell ist es so, dass eine Person immer die Zentrale macht, wenn man jetzt mit mehreren Personen podcasten möchte. Das heißt, sie rufen sich nicht alle gegenseitig an, sondern rufen bei einer Person an oder diese Person ruft diese anderen an. Und dann übernimmt diese Zentrale im Prinzip diese ganze Geschichte mit, wer kriegt welche Spur und kriegt welche Audioverbindung zurück und mischt das im Prinzip lokal. Und das ist im Prinzip der Trick, dass dann alles quasi an dieser Person dann aufläuft und dadurch ist es dann synchron.
Okay, jetzt, ich glaube, das hast du schon beantwortet, aber vielleicht nochmal die Frage. Es gibt verschiedene Lösungen. Du hast jetzt drei erwähnt, also die zwei klassischen, Standalone und Plugin, und dann noch die neue,
Mixrooms,
die in Arbeit ist. Welche Lösung würdest du jetzt für welche Podcasterinnenbedürfnisse empfehlen?
ja. Dann fällt mir noch eine Variante ein. Also es gibt noch die Quick-Web-Variante. Das ist, ich war jetzt so auf die Open-Source-Geschichten konzentriert, dass mir die gerade entfallen war. Das ist quasi eine kommerzielle Variante. Ich hatte es eben schon erwähnt, wenn man sich so einen Wunschnamen registrieren möchte, dann ist das quasi kostenpflichtig ab 1 € im Monat. Und QuickWeb ist ab 5 € im Monat. Darüber kann man dann quasi jemanden einfach so per Browserlink einladen in sein Standalone oder in sein Plugin. Und darüber auch nochmal einen Zugang finden. Also wenn das mit der ausführbaren Datei eventuell schwierig ist, weil die Person darf nichts runterladen, nichts ausführen, oder es soll noch einfacher sein, dann ist das sozusagen die Variante, die noch niederschwelliger ist. Allerdings ohne Video. Im Prinzip ist das Studio Link Mixrooms der Nachfolger davon und wird das dann auch langfristig wahrscheinlich ersetzen. Genau. Jetzt musst du mir die Frage nochmal stellen. Jetzt bin ich ein bisschen weit
Welche
weg.
Lösung für wen?
Genau, welche Lösung für wen? Also anfangen würde ich immer mit der Standalone aktuell. Das finde ich, wenn es nur um Audio geht, die einfachste Variante. Wenn man aber eh schon eventuell mit einer Schnittsoftware liebäugeln und noch nicht so richtig weiß, was man da nutzen möchte, dann ist vielleicht Ultraschall einen Blick wert. Und wenn man da sich eingearbeitet hat, dann macht es natürlich auch total Sinn, da vielleicht auch die Aufnahme direkt zu fahren, weil dann hat man gleich das Material in der Software, wo man auch später die Bearbeitung machen möchte. Dann wäre die Plugin-Variante zu nutzen zum Beispiel. Man kann aber auch weiterhin in das Standalone aufnehmen und dann die FLAC-Dateien einfach in die DAW ziehen und dann damit arbeiten. Also das geht natürlich auch. Wenn man wirklich Video haben möchte, dann würde ich mittlerweile zu Studio Link Mixrooms tendieren. Das wäre dann so die Variante, die dann das auch mit abdeckt. Wobei, wenn wir in die Zukunft blicken, dann kann ich da schon mal vielleicht sagen, dass das auch perspektivisch in die anderen Varianten mit reinwandern wird, das Video-Feature. Wobei das natürlich weiterhin optional sein wird. Das heißt also, niemand ist dann gezwungen, Video zu nutzen, weil, wie gesagt, da gibt es halt verschiedene Perspektiven. Kostet ja auch Bandbreite. Also bei einer schlechten Verbindung macht es auch weniger Sinn, dann vielleicht noch Video zu aktivieren, weil dann wird es halt noch schlechter.
Okay, nochmal kurz zur Plugin-Variante, nur um das für die Hörer und Hörerinnen klarzumachen. Also die eigentliche Digital Audio Workstation, das ist Reaper, und ja, ist das Ultraschall, ist ein Podcasting-Aufbau
Genau,
auf
der ist,
Reaper.
genau, man installiert sich quasi Reaper, dann gibt es von dem Ultraschall.fm-Projekt eine Installationsanweisung, wie man diese Software quasi in so eine Podcasting-Software verwandelt. Und mit der kann man dann quasi, gibt es einfach eine ganze Reihe, auch, gibt es auch sehr viele Videos mittlerweile im Internet, wo man rangeführt wird an diese Software. Und der Fokus liegt halt auf Podcasting-Features und das sieht man ganz klar. Also zum Beispiel Kapitelmarken in MP3s und solche Geschichten sind da einfach schon einfach mit integriert dann und kann sehr viel lokal arbeiten und muss jetzt nicht irgendwelche anderen Cloud-Dienste oder sowas nutzen oder andere Tools. Das ist da schon sehr komfortabel gelöst dann.
Gut, dann kommen wir zum Elefant im Raum.
Ja.
Warum ist die letzte stabile Version von Studio Link Standalone vom Juli 2021? Meine Antwort wäre jetzt, weil die Software fertig ist.
Genau, also die Standalone ist tatsächlich, es gibt wenig Schwierigkeiten seitdem mit den Standalone-Softwaren. Und Sicherheitslücken sind mir auch keine bekannt. Also da ist zwar eine OpenSSL-Version, die auch entsprechend schon älter ist, aber die Sachen, die die Software nutzt, die ist im Prinzip, da ist mir nichts bekannt, dass es da etwas gibt, was da Schwierigkeiten oder Probleme bereiten würde. Und ich habe mich halt in der Zeit halt auf sehr viele Sachen konzentriert, die quasi im Hintergrund stattgefunden haben. Wie gesagt, dieses Berse-Projekt, da auch einfach sehr viel ja, Grundlagenforschung, auch gerade für schlechte Audioverbindungen zu machen, da auch sehr viele RFCs implementiert und solche Geschichten, die dann auch in Studio Link Mixrooms reingewandert sind. Der Vorteil bei Mixrooms ist halt, ich kann da wesentlich schneller iterieren, da das auf dem Server ist und niemand muss Updates machen. Das hat mir jetzt extrem geholfen, dann in dieser Zeit dann das Ganze weiterzuentwickeln. Und jetzt kommt sozusagen der Punkt, wo ich jetzt wieder anfange, das Ganze auch nochmal wieder so aufzurollen, dass die Standalone- und Plugin-Version auch jetzt ein richtig großes Update bekommen. Weil auch wenn du das Interface, das ist zwar schon ganz gut gewesen, aber tatsächlich, wenn man so Barrierefreiheit betrachtet, dann ist das so ein bisschen schwierig. Und da habe ich dann mir auch sehr viel Gedanken gemacht mit dem neuen Interface, wie man das ist auch noch sehr, sehr rudimentär, eigentlich sogar noch weniger Buttons im ersten Moment und auch so ein bisschen geführter die Installation. Also da ist auch sehr viel nochmal reingewandert an Erfahrung, die ich natürlich jetzt durch die ganzen Jahre dann bekommen habe und was ich an Feedback zurückbekommen habe, was dann irgendwann jetzt so langsam dann auch wirklich dann aufschlagen wird.
Also das heißt, das Plugin ist auch von 2021.
Genau, die letzte stabile Version ist da auch von 21.
Und gut, du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, aber wie sieht jetzt die aktuelle Entwicklung von Studio Link konkret aus?
Genau, also das sind so die nächsten großen Dinge, dass quasi die Standalone- und Plugin-Version jetzt wieder ein Update bekommen, ein größeres, dass die Mixrooms aus der Beta-Phase entwachsen. Ja, das sind eigentlich so meine Kernhauptpunkte, die ich am liebsten auch noch dieses Jahr abschließen würde, aber das ist immer so mit der Zeit, ist das ja immer so ein Thema, aber ja, das, das hat für mich gerade auch die größte Priorität. Und ja, achso, und der Ausblick, ich hatte es eben kurz angesprochen, also wir hatten es gerade, ne, also Double Ender sind halt schwierig zu schneiden. Das ist auch so ein Thema, was für mich, ich nenne das Projekt intern Studio Link Magic Repair. Das ist sozusagen eine Funktion, die kommen soll, um, wenn Verbindungen schlecht sind, im Hintergrund schon mal die defekten Teile live auszutauschen, lokal. Sodass also wirklich nur das übertragen, nochmal übertragen wird, was quasi fehlgeschlagen ist an Material, also Audio-Pakete, die nicht angekommen sind. Und das soll dann live ersetzt werden im Hintergrund, deswegen Magic Repair, um dann quasi gar nicht auf einen Double Ender zurückgreifen zu müssen. Und das ist sozusagen die nächste Generation, wo ich denke, okay, das könnte halt vieles auch nochmal einfacher machen, dass man zumindest die Gewissheit hat, okay, selbst wenn die Verbindung jetzt nicht gerade super klingt, wird sie in der Aufnahme gut sein. Ich muss mir auch nicht den Stress mit einem Double Ender schneiden machen. Also jede Person, die schon mal irgendwie 2, 3 Remote-Spuren als Double Ender versucht hat zu schneiden, gleichzeitig das ist schon ein bisschen anstrengend, besonders wenn die wirklich sehr stark auseinanderlaufen. Das hängt ja halt immer ein bisschen vom Audio-Interface ab, wie groß dieser Versatz ist und wie lange das läuft. Das kann dann wirklich auf 1, 2 Stunden tatsächlich mehrere Minuten sein, die dann in diese Audiospuren dann plötzlich auseinanderlaufen. Das ist vollkommen normal, weil halt diese, auch wenn sie alle auf 48 Kilohertz laufen, gibt es halt immer so kleine Unterschiede in den Laufzeiten und das reicht dann schon aus, natürlich dann, was sich dann aufsummiert über so lange Zeit und Das überrascht viele, wenn man das Phänomen nicht kennt, aber gehört dann leider dazu. Und ja, ist dann immer ein bisschen anstrengend, das dann zu schneiden. Es geht einigermaßen, wenn man sich da reingefuchst hat, aber es ist, ja, wenn man einfach wirklich weiß, okay, da gibt es eine Aufnahme lokal, ich muss auch die noch nicht mal anfordern von der Person, das ist ja auch so logistisches Problem, ne? Da muss die andere Person mir diese Datei schicken. Und bis das alles stattgefunden hat, hätte die Episode einfach schon veröffentlicht werden können,
Genau.
wenn das Material schon gut gewesen wäre, ja.
Ja, kann ich bestätigen aus der Zeit, als wir noch Double Ender gemacht haben, ja. Sind das die Pläne für die Zukunft oder hast du da noch ganz andere Ideen oder vielleicht auch neue Produkte im Sinn?
Das sind jetzt erstmal die für die konkrete Zukunft. Da bin ich schon ganz froh, wenn ich das umgesetzt habe, alles. Aber ja, also die Weiterentwicklung geht natürlich tatsächlich dahin, mal gucken, was dann noch an Feedback kommt. Und auch Barrierefreiheit ist mir ein wichtiges Thema, da noch mehr Zeit zu investieren. Deswegen auch nochmal dieser ganze neue Aufbau, dass ich da wesentlich besser mit umgehen kann, auch mit Feedback. Und ja, das sind so die, so, ja, das. Und das Ganze natürlich stabil halten und am Laufen halten, ne? Das ist halt so der Part im Hintergrund, der dann immer so ein bisschen runterfällt, aber der natürlich auch wichtig ist. Ansonsten funktioniert das halt nicht. Ja.
Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass der Sebastian und was war es, dein Bruder, ihr macht das auch nicht für Luft und Liebe. Und deshalb, wie so oft, meine Frage zum Schluss, wie können sich Interessierte an der Entwicklung oder auch finanziell beteiligen?
Ja, also Entwicklung wäre dann ganz klassisch GitHub, da gibt es die Repositories, das ist ja Open Source. Bei Bersip kann man sich beteiligen, wenn man da irgendwie, also Bersip ist im Prinzip erstmal nur ein Konsolen-Client für SIP, aber wenn man da Bedarf hat, dann kann man sich den auch mal anschauen. Ansonsten ja, finanziell profitiert natürlich StudioLink am meisten, wenn man sich so einen Wunschnamen klickt. Das ist so, glaube ich, niederschwellig das Einfachste. Man kann auch, also ich habe den Betrag extra so gestaltet, dass man den eigentlich flexibel wählen kann. Man kriegt dann immer so ein paar Optionen mehr, aber im Prinzip war es mir auch immer wichtig zu sagen, okay, jede Person soll sich das auch irgendwie leisten können. Und ich wollte da auch nicht so viel versuchen jetzt einzuschränken und dementsprechend kann man das auch immer so ein bisschen als Wunschbetrag sehen, was man jetzt in der Lage ist, monatlich zu geben. Wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen gibt es halt ein paar Sachen, die halt dann dazukommen, wenn man mehr Geld reinwirft. Aber so die grundlegenden Funktionen sind eigentlich immer vorhanden und auch Open Source und kostenlos.
Ja, also ich finde, dass Open Source bezahlt werden muss, die Arbeit dahinter. Also in der GNU Public License steht nirgendwo drin, dass das kostenlos sein muss. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man freie Projekte unterstützt. Also wir sind ja auch spendenfinanziert. Und ich kann GNU Linux CH natürlich, also wir können uns an der eigenen Nase fassen, weil wir an StudioLink auch noch nichts gespendet haben, aber das wird sich in den nächsten Tagen ändern.
Oh, das freut mich zu hören. Aber
Ja, und
ja, es
das hat
ist
jetzt nichts mit dem Interview zu tun. Das ist was, was ich schon ganz lange mir gedacht habe, jetzt zahl doch endlich mal für StudioLink, ja.
ja, genau. Aber wie gesagt, das ist ja auch das Modell, dass man erstmal guckt, okay, man fängt vielleicht mit Podcasting an und dann ist die Hardware schon so teuer und dann will man jetzt vielleicht auch sich nicht an einer Software direkt binden und dann kann man erstmal ausprobieren und das Ganze erstmal in Ruhe testen und wenn es dann einem gefällt, dann kann man ja immer mehr von diesen Funktionen nutzen und ja, dann freue ich mich natürlich irgendwann auch über, wenn es dann finanziell für beide Seiten sich funktioniert und ja, und über finanzielle Beiträge, genau.
Es sei dir gegönnt, Sebastian.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufnahme und den interessanten Einblick in StudioLink. Und falls ihr Feedback habt zu dieser Folge, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt, über Matrix Mastodon oder per E-Mail. Adressen findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite. Macht bei uns mit, entweder im Podcast oder mit Artikeln oder durch Kommentare oder durch ganz neue Ideen, die ich noch nicht gehabt habe. Da freut sich die Community drüber. Und das war Captain It's Wednesday, Folge 156. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank an den Sebastian.
Ich danke auch, dass ich da sein durfte.
Dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.